Info 3 Abend.
Nun lächeln und versprechen Sie das Blaue von den Plakatwänden. In Frankreich hat der Wahlkampf offiziell begonnen. Beunruhigende Zahlen. Weltweit steigt die Arbeitslosigkeit. Viele Junge in Südeuropa sind betroffen. Am Tropf der Europäischen Zentralbank. Die portugiesischen Banken leihen sich zurzeit so viel Geld aus wie noch nie. Das eher kühle und aprilhafte Osterwochenende ist vorbei. Morgen zum Wochenstart wird es wieder recht freundlich und mild bei rund 17 Grad. Am Mikrofon Daniel Hubacher, jetzt zuerst die Nachrichten mit Thomas Kropf.
Der Wahlkampf um die französische Präsidentschaft läuft zwar schon lange, aber erst seit heute läuft er offiziell. Die ersten Wahlplakate durften aufgehängt werden. Im Radio und Fernsehen werden die ersten Werbespots ausgestrahlt. Die erste Runde der Wahl findet in 2 Wochen statt. In dieser Runde kandidieren 10 Personen. Die beiden mit den meisten Stimmen werden dann am 6. Mai zu einer Stichwahl antreten. Heute sieht es danach aus, als würden dies der heutige Präsident Nicolas Sarkozy sein und der Sozialist François Hollande. Die Zahl der Arbeitslosen dürfte dieses Jahr auf weltweit 204 Millionen steigen, nächstes Jahr auf 209 Millionen. Diese Prognose äußerte der Vizegeneraldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO, Guy Ryder, gegenüber der deutschen Zeitung Die Welt. Gegenwärtig sind gemäß der ILO weltweit rund 200 Millionen Personen ohne Arbeit. Besonders alarmierend ist laut Ryder die Jugendarbeitslosigkeit mit einer globalen Quote von 12,7%. Diese Zeitbombe werde zu einer sozialen Unruhe führen. In Deutschland sind die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung zu Ende gegangen. Der Zulauf war im Vergleich zu anderen Jahren eher gering. Insgesamt waren über die Feiertage in ganz Deutschland mehr als 80 Ostermärsche geplant. Sie haben ihre Wurzeln im Protest gegen das atomare Wettrüsten während des Kalten Krieges. In der deutschen Stadt Holzminden in Niedersachsen hat eine Familie eine Osterüberraschung der besonderen Art erlebt. Ein Kind stieß bei der Eiersuche auf eine verrostete Panzerabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie lag unter Laub und Ästen versteckt. Spezialisten konnten die Waffe wenige Stunden später unschädlich machen, wie die Polizei mitteilt. Verletzt worden sei niemand. Die portugiesischen Banken haben sich von der Europäischen Zentralbank so viel Geld geliehen wie nie zuvor. Im März waren es 56 Milliarden Euro, wie die portugiesische Nationalbank bekannt gab. Eine Erklärung für den Anstieg gab die Bank allerdings nicht. Portugal wird von der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds mit einem Rettungspaket von fast 80 Milliarden Euro gestützt. In der tunesischen Hauptstadt Tunis hat die Polizei eine Protestkundgebung zum sogenannten Tag der Märtyrer aufgelöst. Sie setzte dabei Schlagstöcke und Tränengas ein. Laut Augenzeugen gab es dabei Verletzte. Mit der Kundgebung wollten mehrere hundert Personen an einen blutigen Einsatz der französischen Kolonialtruppen heute vor 74 Jahren erinnern. Seit Ende März sind Kundgebungen im Zentrum von Tunis aber verboten. Bereits am Samstag hatte die Polizei eine Kundgebung von jungen arbeitslosen Akademikern aufgelöst. Der Internetkonzern AOL will einen großen Teil seiner Patente und Lizenzen an Microsoft abtreten. AOL hofft, damit gut 1 Milliarde Dollar einzunehmen. AOL galt lange als Internetpionier, machte in den vergangenen Jahren aber zunehmend Verluste. Unter neuer Führung investierte AOL zuletzt vor allem in Webinhalte und übernahm die in den USA sehr beliebte Online-Zeitung Huffington Post.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wir berichten hier gleich über die Ratlosigkeit der Bergbahnbetreiber am Ende der Saison oder warum der viele Schnee trotzdem nicht allen die Kassen füllten. Über die Fassungslosigkeit der Revolutionäre oder warum viele in Ägypten den lang ersehnten Präsidentenwahlen mit ungutem Gefühl entgegenblicken. Und über ein Treffen der Feinde oder warum vom friedlichen Mittagessen zwischen Indiens Premier und Pakistans Präsident nicht allzu viel zu halten ist. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Zunächst die Prognosen für die ganze Schweiz. Morgen gibt es in den Alpen Föhn. Im Norden ist es freundlich und mild bei rund 17 Grad. Im Süden ist es bedeckt und es beginnt zu regnen bei höchstens 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17 Uhr und gleich 5 Minuten. Auf der Nord-Süd-Achse etwa 7 Kilometer Stau und etwas weniger als 2 Stunden Wartezeit zwischen Quinto und dem Gotthard-Südportal in Airolo in Richtung Norden. Die Autobahneinfahrt Airolo ist weiterhin gesperrt. In Graubünden auf der A13 ca. 10 km Stau und 40 Minuten Wartezeit zwischen Mesocco Süd und dem San Bernardino-Tunnel in Richtung Chur. Sowie stockender Verkehr zwischen Rotenbrunnen und Reichenau ebenfalls in Richtung Chur. Dann weitere Staus oder Behinderungen in der Region Zürich auf der A1 zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern in Richtung St. Gallen. In der Region Bern auf der A1 zwischen der Verzweigung Schönbühl und Kirchberg in Richtung Zürich. Schließlich am Autoverlag Vereiner beträgt die Wartezeit in Zali 1 im Engadin etwa eine Stunde. Und an der Furka in Oberwald muss mit einer halben Stunde Wartezeit gerechnet werden.
Info 3 Abend.
Es grünt so grün, der Frühling ist da. Viele haben die Skis, Snowboards und Schlitten in die Keller verstaut. Und auch wenn es zu Ostern wieder etwas winterlich wurde, in vielen Skigebieten noch meterweise Schnee liegt, irgendwie ist mit Ostern die Zeit der Skisaison vorbei. Viele Bergbahnbetreiber hofften noch auf einen guten Abschluss über die Ostertage, doch das Wetter hat nicht so recht mitgespielt. Maren Peters hat bei den Bergbahnen nach der Bilanz gefragt.
Ostermontag im Berner Oberland. Wir sind auf rund 1300 Metern. Es ist kühl, aber windstill. Schon um 9:30 Uhr früh ist der Andrang am Skilift in Adelbodenoi groß. Die Skifahrer stecken ihre Ski in die Halterungen an den Kabinen, klettern hinein, fahren hinauf bis auf 2400 Meter Höhe. Ein schöner letzter Skitag.
Ja, heute ist der Abschlusstag,
sagt dieser Berner Tagesgast. Weil die Pisten belebt sind, ist es auch ein versöhnlicher Saisonabschluss für den Adelbodener Tourismusdirektor Jörg Blum. Das Ostergeschäft sei wirklich gut gelaufen, sagt Blum, sehr gut sogar.
Wir sind jetzt schlussendlich wieder sehr zufrieden. Es ist schlecht angelaufen, Weihnachten, Neujahr war spät und war eine kurze Zeit nur voll bevölkert. Und dann kam die kalte Zeit im Februar, da hast du zu wenig Tagesgäste gehabt. Und aber Februar schlussendlich und März waren dann doch noch sehr gut.
Das durchwachsene Wetter hat vielen Skiliftbetreibern in der Schweiz zugesetzt. Aber nicht nur das. Auch der starke Franken machte vielen zu schaffen. Auch den Bergbahnen St. Moritz-Engadin, wie Geschäftsführungsmitglied Dieter Bogner sagt.
Zum einen sind die Italiener und die Deutschen, die vom Euro abhängig sind, die kommen weniger als letztes Jahr. Und natürlich auch Schweizer, die abwandern nach Österreich, weil sie vom starken Franken da profitieren können.
Das macht sich in der Bilanz bemerkbar. Die Bergbahnen St. Moritz erwarten einen Umsatzrückgang von rund 10%. Auch im kleinen Skigebiet Valmüster an der Grenze zu Südtirol wird nach dieser Wintersaison mit einem dicken Minus gerechnet. Glücklich können sich die schätzen, die bei Zeiten andere Einnahmequellen entdeckt haben. In Adelboden sind es die Westschweizer, die das Geschäft gerettet haben, sagt Tourismusdirektor Blum. Und bei den Jungfraubahnen die Asiaten, wie Mediensprecher Simon Bickel sagt.
Wir haben die Auswirkungen des starken Frankens jetzt in der Wintersaison gespürt. In der Sommersaison waren wir weniger davon betroffen, weil wir da schon sehr stark von Asien und vom Geschäft in Übersee abhängig sind.
Denn zu den Jungfraubahnen zählen nicht nur Skilifte und Luftseilbahnen, sondern auch die Goldgrube Jungfrau Joch, die vor allem Asiaten bevölkern.
Das Jungfrau Joch läuft hervorragend, das heißt, wir können auch schlechte Winter kompensieren. Rund 60% des Umsatzes machen wir im Sommer.
Kein Problem mit der starken Währung haben auch solche Skiregionen, die aufs Luxussegment setzen. Zermatt zum Beispiel. Der Tagesskipass kostet hier inzwischen 86 Franken. Dafür gibt es auch 200 Kilometer Pisten, Italien inklusive. Aber das scheint niemanden zu schrecken. Markus Hasler, Chef der Bergbahnen Zermatt-Matterhorn, ist sehr zufrieden mit dem Wintergeschäft, das hier noch 4 Wochen andauert.
Trotz Eurokrise, trotz Währungskrise, trotz wirtschaftlichen Problemen hält sich Zermatt ungefähr auf dem Niveau, das es gehabt hat.
Eines der Erfolgsrezepte, abgesehen von den vielen Viertausendern, sei die internationale Durchmischung der Gäste, sagt Hasler. Nur 40% der Gäste sind Schweizer, der Rest Deutsche, Briten, Nordländer, aber auch immer mehr Russen und viele Amerikaner.
Und dann ist es natürlich auch zu sagen, dass in diesem Preissegment, in dem Zermatt mitspielt, dass sich im Luxussegment eigentlich wenig bewegt hat, dass Urlaub in diesem Segment immer noch seinen Wert hat und auch gefragt ist.
Auch Hasler steht an diesem Ostermontag noch auf der Skipiste. In Adelboden dagegen ist heute endgültig Schluss.
Info 3 Abend.
Das haben sich die Menschen in Ägypten, die den arabischen Frühling vorangetrieben haben und voller Hoffnung den ersten freien Präsidentenwahlen in ihrem Land entgegenblickten, nicht so vorgestellt. Gestern lief die Meldefrist für die Kandidaten ab und jetzt zeigt sich ein Bild, das die Revolutionäre fassungslos macht. Ein 23-köpfiges Kandidatenfeld, weitgehend dominiert von Islamisten, keine einzige Frau, und als wäre das noch nicht genug, nun kandidiert auch noch Omar Suleiman, der engste Vertraute von Hosni Mubarak und jahrzehntelang Geheimdienstchef des Landes. Suleiman ist der Inbegriff, die Verkörperung des alten Regimes. Irene Meyer.
In letzter Sekunde, unmittelbar bevor die Frist zur Registrierung ablief, meldete sich Omar Suleiman zurück und mischt nun die ägyptische Präsidentenwahl auf, dass manchem der Atem stockt. Der 75-jährige engste Vertraute von Hosni Mubarak war jahrzehntelang Chef aller Geheimdienste des Landes, gefürchtet und mächtig. Der Ruf des Volkes habe ihn erreicht, er müsse kandidieren, sagte Suleiman. Die Empörung ist groß, quer durch die politische Landschaft. Die Islamisten sprechen von einer Beleidigung der Revolution und des Volkes. Hinter Suleiman stehe der oberste Militärrat, der so seine Macht sichern wolle. Suleiman verkörpert das alte Regime so wie nur Mubarak selber. Unter seiner Herrschaft wurden Islamisten und andere Oppositionelle verfolgt, verhaftet und getötet. Suleiman ist als Freund der USA und Israels bekannt. Er half der amerikanischen Regierung, angebliche Terroristen in ägyptische Haft zu überstellen, um aus ihnen Geständnisse herauszupressen. Oppositionelle Ägypter beschuldigen den ehemaligen Geheimdienstchef, er sei bei Folterverhören persönlich dabei gewesen. Während des Aufstandes vor einem Jahr sagte Omar Suleiman, die Ägypter seien nicht reif für die Demokratie. Mit großem Zorn reagieren die Islamisten, die moderaten Muslimbrüder und die radikalen Salafisten. Zwei ihrer Kandidaten, Khayrat al-Shatter und Abu Ismail, werden eventuell sogar aus dem Präsidentenrennen ausgeschlossen, weil sie gegen das Wahlgesetz verstießen, wie es heißt. Unter den 23 registrierten Kandidaten ist keine Frau und die Chancen der wenigen Vertreter der säkularen Revolutionäre sind gleich null.
Info 3 Abend.
Sie sind Nachbarn, doch seit Jahrzehnten tief zerstritten und höchst misstrauisch, Indien und Pakistan. Zwar gab es immer wieder Annäherungsversuche, doch als 2008 in Mumbai bei Terroranschlägen 160 Menschen den Tod fanden, war Schluss mit Diplomatie. Indien machte eine Terrorgruppe, die aus Pakistan operiert, für die Anschläge verantwortlich. Nun scheint die diplomatische Eiszeit aber vorbei. Gestern haben sich der indische Premier Singh und Pakistans Präsident Zardari in Delhi getroffen. Sie wollen die Beziehungen normalisieren. Ich habe unsere Korrespondentin in Neu-Delhi gefragt, was von diesem Treffen zu halten sei.
Es ist primär ein informelles Treffen und ich glaube, das muss man wirklich betonen. Also eigentlich wollte der Zardari auf einer privaten Reise nach Indien kommen und dann kam diese Einladung von Premierminister Singh. Aber Singh hat eine Vorliebe, solche Staatstreffen zu organisieren am Rande von Cricket-Treffen und anderen informellen Besuchen. Aber eben, man muss vorsichtig sein, es ist ein informelles Treffen, das keine großen Hoffnungen schürt.
Aber der Wille zu einer besseren Beziehung zwischen den beiden Staaten, der ist schon da.
Der ist seit einigen Monaten da und der wird aber auch ganz aktiv gefördert, insbesondere von den Amerikanern. 2014 soll ja der NATO-Abzug sein aus Afghanistan und da sind eben auch die Amerikaner sehr stark angewiesen auf Stabilität in der Region. Eine Stabilität, die eben vor allem von der Beziehung zwischen Indien und Pakistan abhängt.
Wo müssen sich denn die beiden Staaten näher kommen? Was sind die großen Konfliktherde heute noch?
Der größte Konflikt ist ganz sicher der Kaschmir-Konflikt, der weiterhin umstritten ist. Also die Region Kaschmir, die zu 2/3 von Indien unterschlagen wurde, zu 1/3 von Pakistan. Beide wollen aber die ganze Region für sich beanspruchen. Also das heißt, dieser Konflikt bleibt ungelöst. Dann die ganze Terrorfrage, über die auch gesprochen wurde, eben vor allem seit den Anschlägen in Mumbai 2008, als mehr als 160 Personen ums Leben gekommen sind. Indien machte für diese Terroranschläge eine pakistanische Terrorgruppe verantwortlich und sagt, Pakistan unternehme eben nicht genügend, um die Drahtzieher ins Gefängnis zu bringen.
Karin Menger, kann man denn zusammenfassen, Pakistan und Indien sind immer noch misstrauisch, aber es tut sich etwas?
Das ist richtig. Also sie sind immer noch eigentlich Erzfeinde, aber langsam findet eine ganz kleine Annäherung statt. Aber ich glaube, man darf nicht daraus schließen, dass weil jetzt zum Beispiel eben Handelsbeziehungen verbessert werden, dass das automatisch dann auch die politischen Probleme löst. Also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein in der Verlinkung dieser zwei verschiedenen Bereiche.
Das waren Informationen von Karin Wenger, unserer Asien-Korrespondentin. Und das war Info 3 am Ostermontagabend. Das Wichtigste des Tages in einer Viertelstunde. Nachzutragen bleibt die Staulänge am Gotthard. Sie beträgt zurzeit 7 Kilometer und auf der San Bernardino-Strecke 10 Kilometer. Nicht verzagen, DRS3 begleitet Sie sicher durch die Warterei. Viel Geduld von mir, Daniel Hubacher.